Dann starten wir mal mit der nächsten Folge. Martina, ich bin wieder bei dir. Ich freue mich. Wir haben das letzte Mal über den großen Schritt der Einschulung gesprochen, über die bedürfnisorientierte Einschulung und darüber, was Kinder da durchmachen. Und ich bin jetzt wieder hier, weil du hast da eine Sache gesagt, nämlich, dass man die eigenen Triggerpunkte oder die Triggerpunkte aus der eigenen Kindheit unbedingt erkennen muss, weil das einfach hilft, mein eigenes Kind zu unterstützen. Und das ist der Grund, warum wir jetzt hier wieder zusammensitzen. Ich möchte heute mit dir über die Selbstregulation sprechen. Selbstregulation der Eltern. Warum ist das so wichtig? Wie erkenne ich, was ein Trigger ist? Denn der Begriff wird ja mittlerweile relativ inflationär verwendet. Das ist ja alles ein Trigger. Wie erkenne ich, was ein Trigger ist, wo er herkommt? Und noch viel wichtiger, wie kriege ich es hin, dass es mich nicht mehr triggert? Darüber reden wir heute. Herzlich willkommen zurück, liebe Martina.
Ja, vielen Dank, dass ich wieder da sein darf. Oder du bei mir bist.
Ja, genau, dass ich bei dir bin, dass ich
Genau,
da sein darf.
dass du bei mir bist, ist wunderschön.
Mami, was weißt
Hey,
du?
pst, seid ihr leise, hier wird jetzt getalkt. In Wassen Kinderkram, dem Joy-Podcast mit mir, eurer Elli. So, ich habe es eben schon angekündigt. Wir hatten in unserem ersten Podcast über die bedürfnisorientierte Einschulung, hast du eine Sache gesagt, nämlich die Triggerpunkte selbst erkennen. Es ging so ein bisschen um die Situation, die du beschrieben hast, dass man mit dem eigenen Kind zum Beispiel Hausaufgaben macht oder lernt und da zum Beispiel auch relativ schnell ungeduldig und möglicherweise auch ein kleines bisschen wütend und laut wird, obwohl man es nicht will. Wieso ist es so wichtig, dass wir selbst erstmal erkennen, was uns triggert, damit wir unser Kind bedürfnisorientiert begleiten können?
Ja, es ist eben so, wenn wir uns selber gut kennen und wissen, oh, immer wenn ich mit meinem Kind zum Beispiel Hausaufgaben mache, dann gerate ich vollkommen aus der Fassung. Dann hängt es irgendwie damit zusammen, dass ich wahrscheinlich in meiner eigenen Kindheit beim Lernen irgendwas erfahren habe, was verletzend war, was schwierig war. Weil ansonsten würdest du da nicht so ausrasten. Ja, da würde vielleicht eine andere Person sagen, also objektiv gesehen ist es doch gar nicht so dramatisch. Ja, nur ein Trigger erkennt man eben immer daran oder so Triggerpunkte, wenn die eigene Reaktion ziemlich groß ist, ja, obwohl es vielleicht objektiv gesehen gar nicht so dramatisch ist.
Also,
Und aus
wenn
der
man
Kleinigkeit
überreagiert.
wird dann eigentlich wie so ein riesiger Vulkan genommen, man reagiert über. Und vor allem auch, man kann sich selbst dann nicht mehr stoppen. Also man kann keine Brücke mehr zwischen Reiz und Reaktion bauen. Ja, man reagiert so und denkt sich danach, oh mein Gott, ich habe ja voll geschrien oder ich habe ja was gesagt, was ich überhaupt nicht sagen wollte. Das heißt, man schaltet wie auf Autopilot und es übernimmt im Gehirn so ein bestimmter Teil in dem Moment sozusagen das Steuer. Und man spricht da von der Amygdala, das ist so das Alarmsystem des Gehirns. Und die
Amygdala.
Amygdala, genau, die reagiert dann, das ist wie so eine Sirene im Gehirn, die reagiert, weil man an irgendwas erinnert wird, was aus der eigenen Geschichte heraus schmerzhaft war.
Okay, nicht schön.
Gar nicht schön, nee. Es könnte zum Beispiel sein, also ich mache jetzt ein Beispiel, man hat als Kind gelernt, dass man immer funktionieren muss beim Lernen. Und man wurde nur geliebt, wenn man geleistet hat, wenn man keine Fehler gemacht hat. Das haben wir ganz viele so erlebt in der eigenen Kindheit, dass man perfekt sein musste. Und wenn dann das eigene Kind Fehler macht, kann man sich immer vorstellen, die kleine Version von einem selbst sitzt in der Situation mit dabei. Ja, also nehmen wir mal die kleine Ellie, die sitzt dabei, du machst mit deinem Kind hier Hausaufgaben. Und dann frage ich oft auch in Beratungen oder meine Eltern, die ich so digital begleite, was würde dieses kleine Kind jetzt sagen? Wenn sich das Kind zum Beispiel weigert oder wenn es keinen Bock hat oder sagt, ich mache die Hausaufgaben überhaupt nicht, dann antwortet oft das eigene innere Kind oder dieses Kind-Ich, von dem ich oft spreche, ja, also kannst du dich nicht aufführen, das ist gefährlich, da wird man bestraft oder wie führst du dich eigentlich auf? Ich musste als Kind auch funktionieren. Das heißt, das sind dann oft so diese Dinge, die sich dahinter verbergen. Und das ist der Grund, warum man selbst so stark reagiert, weil da einfach die eigene Verletzung wieder hochkommt von früher. Natürlich alles auf unbewusster Ebene, ja. Jeder würde jetzt sagen, oder manche sagen vielleicht, was für ein Psychoscheiß. Nur ganz ehrlich, ich weiß wirklich seit so langer Zeit, dass genau diese Dinge sich dahinter verbergen. Und wenn man hinschaut und das erkennt, kann ich eben damit umgehen und merken, oh, da kommt gerade wieder die Wut. Das ist eine alte Wut von früher. Also ich sage auch gerne immer, man kann eine Farbe nehmen für die Wut. Das ist die rote Wut von früher, ja. Und die weiße Wut von heute, das ist die angemessene, ja. Wenn man einfach mal sauer ist, wenn ein Kind vielleicht was sagt, was über eine Grenze geht oder so. Da mache ich dann oft auch gerne so Übungen mit Eltern, die einem helfen, die alten von den neuen Gefühlen zu trennen.
Ich finde es aber erstmal schon schwierig. Also man weiß ja eigentlich, also man hat jetzt Hausaufgaben gemacht. So, und dann ist man irgendwie laut geworden, weil man, da gibt es ja auch auf Instagram so einen Papa, der mit seinem Sohn Mathe übt. Und dann legt er dem so 6 Äpfel hin und sagt, okay, zähl die Äpfel, wir haben 6 Äpfel. Okay, gib mir 3. Okay, wie viele Äpfel sind übrig? 3. Also, was ist 6 minus 3? Und der Junge sagt 2. Ja. So, ja. Und ich glaube, wir finden uns jetzt gerade alle wieder. Alle Eltern, die Kinder.
Alle lachen gerade beim Zuhören.
Ja, und wir finden uns auch alle wieder, weil wir einfach zu Hause sitzen, wenn wir Schulkinder haben. Und man kommt ja an den Punkt. Und ich erkenne dann schon, oh, Elli, ey, richtig, richtig blöd reagiert gerade. Und du, ne? Ich weiß das ja. Und trotzdem gelingt es vielen Eltern ja nicht wieder in diese Situation zu rutschen.
Ja.
Wir erkennen sie und also diese Amygdala oder wie sie
heißt. Dieses
Alarmsystem.
Genau. Einer aus meiner Bindungsakademie hat mir diesen Satz geprägt, Tatütata Amygdala. So kann man sich das ganz gut merken.
So, da kommt die Tatütata Amygdala, übernimmt die Kontrolle über mich und wird total, ich werde hier zu so einem tasmanischen Teufel und werde total wütend. Aber die kommt ja wieder. Mhm. Ich weiß, es war blöd. Und ich entschuldige mich möglicherweise dann auch als Eltern bei meinem Kind und sage, dass das richtig blöd gelaufen. Und dann 2 Tage später sitzen manche Eltern wieder da und es kommt wieder.
Das hat mit der fehlenden Selbstregulation tatsächlich zu tun. Denn viele von uns haben in ihrer eigenen Kindheit keine Regulation, keine Koregulation erfahren. Also Koregulation ist das, was bedürfnisorientierte Eltern heute machen. Man bleibt beim Kind, man versucht die Gefühle mit dem Kind gemeinsam auszuhalten, für das Kind da zu sein. Alle Gefühle dürfen da sein, ja, auch Wut und auch Traurigkeit, nicht nur irgendwie Freude oder Zufriedenheit. Und viele von uns haben halt gelernt, dass Wut oder auch vielleicht genervt sein weggedrückt werden müssen. Und so macht man es dann in den Momenten auch. Man versucht eigentlich, diese Wut loszuwerden, geht gegen die Wut und dadurch wird sie noch stärker. Anstatt zu sagen, hey, innerlich, ich bin gerade wütend, das ist gerade herausfordernd, das sind doch 3 Äpfel, ja, das sieht doch jeder Depp so ungefähr. Ja.
Und wir haben 3 weggenommen.
Genau, ja, das ist dann in dem Moment möglich, wenn du eine gute Selbstregulation hast, und da kann man zum Glück dran arbeiten, wirklich, ich sag immer, die Möwe zu machen. Also wie so eine Möwe über die Situation zu fliegen und zu schauen, was da so gerade passiert und eine Brücke zwischen Reiz und Reaktion zu bauen, um dann absichtsvoll zu reagieren, anstatt einfach irgendwas rauszuhauen, ja? Und das ist eigentlich auch die Definition von Selbstregulation. Man reguliert sich erstmal selbst und das kann man allerdings viel besser, wenn man als Kind jemand hatte, der einen selbst koreguliert hat.
Also das heißt, wenn ich heute mein Kind mit Ruhe begleite und sage, okay, die Aufgabe scheint irgendwie schwieriger zu sein. Da müssen wir jetzt mal eine Pause machen oder so.
Oder wir probieren es mit Kartoffeln.
Ja, oder statt Äpfel. Vielleicht liegt es an den Äpfeln, richtig? Wir nehmen irgendwas, wir nehmen Gummibärchen, mit denen klappt doch sonst alles. Dann sind die Weichen dafür gestellt, dass mein Kind später ruhig bleibt, wenn es die Hausaufgaben.
Wenn ich genau mich darin übe, gut Co. zu regulieren. Genau, und da ist halt die Basis die eigene Selbstregulation. Das ist das Schwierige daran.
Wollte ich gerade sagen.
Man kann auch ganz schön viel Druck auslösen. Ja. Nur da kommt auch gleich wieder das Mitgefühl rein, weil Menschen, die eben sehr schnell, sage ich mal, wie ein Vulkan aus sich rausbrechen, die haben oft als Kind es nicht bekommen. Deswegen darf man mit sich eigentlich sehr weich sein, wenn man nicht so eine gute Selbstregulation hat. Wenn man vermutlich Eltern hatte, die entweder viel Druck ausgeübt haben, die selber viel geschrien haben, die selber keine gute Regulation hatten. Das heißt, eigentlich darf man dann sich erstmal selbst liebevoll in den Arm nehmen und sagen, das hätte ich als Kind gebraucht, das hat mir verdammt nochmal gefehlt und jetzt fällt es mir wieder schwer mit meinem eigenen Kind. Das ist halt so blöd, weil sich das dann alles wiederholt und man irgendwann der sogenannte Cycle Breaker sein darf.
Ja, sein darf, genau. Mhm. Jetzt hört sich das ja aber erstmal relativ easy an. Okay, gut, ihr flippt aus, okay, kein Thema. Dann reguliert ihr euch jetzt mal selbst.
Genau, wenn das so einfach
wäre. Naja, wollte ich gerade sagen, das ist ja nicht so einfach. Das in der Theorie hört sich das ganz gut an. Aber jetzt brauche ich es konkret. Jetzt musst du uns allen sagen, wenn ich jetzt wütend, wenn ich ein Typ bin, der wirklich gestresst ist durch die Hausaufgaben oder bei dem sich der Druck vom Kind auch 1:1 irgendwie überträgt und man selber so diesen Druck richtig spürt, wenn die Hausaufgabensituation zu Hause, und das ist mir wirklich, glaube ich, der wichtigste Punkt, wenn die echt immer richtig blöd läuft. Wir haben im ersten Podcast gesagt, Bindung vor Bildung.
Ja, genau.
Und da möchte ich ganz gerne unbedingt ganz explizit drauf eingehen, wenn zu Hause die Hausaufgabensituation oder Lernsituation mit meinem Grundschulkind einfach echt immer richtig blöd läuft. Mhm. Wie schaffe ich es, mich selbst zu regulieren? Wie funktioniert es, dass ich diesen Trigger wirklich auch identifiziere und ich sag mal jetzt bekämpfe, auch wenn es jetzt irgendwie total, naja, bekämpfe ist der falsche Begriff, sage ich ja. Oder
damit umgehen lerne, ja, das ist es ja, eigentlich, genau. Weil der wird nie weggehen, ja. Wenn man die verletzende Erfahrung in der Kindheit gemacht hat, ja, sondern wird immer wieder kommen, das wird manchmal so in Kursen oder so versprochen und dann heilst du deinen Trigger oder dein inneres Kind, davon kann man nicht ausgehen, weil es ist einfach so, es ist im Unterbewusstsein da. Man kann nur lernen, gut damit umzugehen und rechtzeitig zu reagieren. Und jetzt gleich vorab, ich gebe gleich ganz viele praktische Tipps. Nur, es ist eigentlich ein ganz langwieriger Prozess. Also Selbstregulation zu lernen kann man nicht, indem man jetzt diese Podcast-Folge angehört hat. Ja, deswegen habe ich zum Beispiel immer einen Jahreskurs zur inneren Kindarbeit und Selbstregulation, weil ich fest überzeugt bin, mindestens ein Jahr braucht man, um da reinzuwachsen. Nur, es hilft auf jeden Fall schon mal, die Tipps, die ich jetzt gebe, um einfach vielleicht akut erstmal zu gucken, vielleicht hilft es ja auch schon, da ist es wichtig, auf drei Ebenen zu arbeiten. Wir fangen an mit der körperlichen Ebene, weil es ist so, dass das Nervensystem in dem Moment, wenn man zum Beispiel laut schreit, komplett dysreguliert ist. Und deswegen können wir auf der Körperebene am allermeisten erreichen. Das ist ziemlich cool. Also 80% kann man sich so grob merken, ja, ist der Körper. Das heißt, ich fahre erstmal. Dysreguliert heißt, dass mein Nervensystem komplett frei dreht, dass ich total unruhig bin, angespannt bin. Ich merke, die Brust zieht sich zusammen, der Atem wird schneller, der Kiefer ist angespannt, die Schultern sind hochgezogen. Ja, das Nervensystem setzt sich jetzt zusammen aus dem Gehirn und hinten und im Rückenmark. Mhm. Und das bedeutet einfach, dass da alles aus dem Gleichgewicht geraten ist. Mhm. Und man dem Gehirn wieder signalisieren muss, du bist in Sicherheit. Und das geht am besten, wenn wir dem Gehirn signalisieren, zum Beispiel durch ruhige Atmung, indem wir die Schultern wieder lockern lassen, indem wir ganz bewusst den Körper ausschütteln, ja, mhm. Das oder kaltes Wasser über die Arme laufen lassen. Diese Dinge helfen extrem, weil der Körper ganz schnell dann dem Gehirn sendet, du bist in Sicherheit, du kannst wieder runterfahren. Ja?
Okay.
Du bist hier gerade nicht in der Situation aus der Kindheit, wo du keine Fehler machen durftest, sondern du bist hier gerade in einer ganz entspannten Situation, du kommst da raus.
Okay.
Ja, das ist das Wichtigste. Körperebene, so. Mhm. Zweite Ebene ist die emotionale Ebene. Wichtig ist, die Gefühle, die da sind, erstmal überhaupt im Körper wahrzunehmen. Also ich merke zum Beispiel, meine Wut ist immer in der Brust. Viele wissen gar nicht, wo ist eigentlich mein Gefühl.
Habe ich mir auch noch nie Gedanken gemacht.
Oder immer, wenn ich diese Wut oder diesen Druck spüre, merke ich, wie es ist, wie so ein Kloß im Hals.
Ja.
Oder ich merke, das wird zu heiß überall. Ja, dann kann ich diese Körperempfindung stärken und weiß immer, wenn es mir zum Beispiel heiß wird, ja, dann kommt gleich der Wutausbruch bei mir, dann schreie ich gleich. Das heißt, auch ganz bewusst die Körperwahrnehmung trainieren, damit ich dann vielleicht rausgehen kann und mir kaltes Wasser ins Gesicht über die Arme laufen lassen kann.
Ah, wie so ein Frühwarnsystem genau. Sozusagen. Also wenn mir irgendwie heiß wird oder was du eben beschrieben hast, ja. Wenn die Brust, der Atem schwerer geht. Oder kann, das ist wie so ein Frühwarnsystem.
Das ist für die emotionale Ebene. Genau.
Und dann, da dann auf die körperliche direkt gehen. Dass man genau. Dann, ah ja, ja, okay.
Genau, ja. Und auch dann zu sagen, ich darf mich jetzt so fühlen. Weil viele erlauben sich nicht, wütend zu sein. Viele denken dann, ich muss jetzt hier cool bleiben und es wird ja auch immer verlangt, Eltern sollen ja immer der sichere Hafen sein. Nein, man darf dann zum Beispiel auf Toilette gehen, sich kaltes Wasser über die Arme laufen lassen, in den Spiegel schauen und sagen so, und ich darf jetzt auch genervt sein, weil es waren 3 Äpfel. Ja, zum Beispiel. Oder ich
habe es genau gesehen,
es waren 3. Genau, oder ich darf jetzt auch wütend sein, weil ich durfte als Kind halt keine Fehler machen oder mich hat niemand beim Lernen begleitet. Jetzt setze ich mich schon dahin und mache das mit den 6 Äpfeln. Ja, und am Ende sagt er immer noch 2. Weißt du, dass man wirklich sich selber auch diese Empathie schenkt. Und da habe ich Eltern, die ich begleite, die haben da so Sprachnachrichten, die sie sich vorher eingesprochen haben, die sie sich dann abhören. Also okay. da ist dann sowas drauf, wie zum Beispiel, du darfst dich jetzt fühlen, das ist okay, du hast als Kind das und das nicht gedurft oder das hat dir gefehlt, du bist gut so, wie du bist, auch wenn du dich jetzt gerade so fühlst. Und dann ist es wie so ein Selbstdialog dann. Ja?
Okay.
Genau, das ist so eine Strategie, die ich zum Beispiel in meiner Arbeit anwende.
Klingt erstmal ein bisschen eigen, aber why not?
Genau, ist erstmal ein bisschen befremdlich, ja, so. Aber es ist so diese Selbsteinfühlung, sich selber eine liebevolle innere Stimme sich zu schenken. Das können ja die wenigsten. Das ist eigentlich nichts anderes, wenn ich mit einer guten Freundin rede. Wenn ich die anrufen würde, würde die auch sagen, ich glaube, das war sicher super stressig für dich. Mhm. Ja. Und eigentlich diese liebevolle Freundin, sich selbst zu sein, das ist ganz schwer. Und drum gibt es diese Sprachnachrichten.
Okay, also merkt euch einfach ein paar Audioaufnahmen schon mal auf euer Handy.
Genau, und dann die dritte Ebene ist die kognitive Ebene, dass man sich zum Beispiel einen Glaubenssatz oder so aufsagt, wie so ein Mantra. Also ich stehe dann im Bad, lasse das kalte Wasser über die Arme laufen, bin kurz vorm Ausflippen, schenke mir selbst Einfühlung und dann sage ich mir sowas wie, ich bin die Erwachsene und ich gehe da jetzt wieder zurück, ich schaffe das zum Beispiel. Oder ich bin gut so, wie ich bin, auch wenn ich jetzt vielleicht gerade die Nerven verloren habe. Also auch da darf man sich wie so ein Mantra nochmal sagen.
Ich frage mich immer, oder ich habe manchmal das Gefühl,
ja,
mir das selbst zu glauben. Also, dass man sich da so ein bisschen, ich möchte nicht sagen lächerlich dabei vorkommt, aber ich finde das mit den Mantras so manchmal ein bisschen schwierig, weil ich mir manchmal selber nicht glaube.
Das kommt daher, weil in deinem System wahrscheinlich diese Glaubensüberzeugung als Kind ja als unwahr abgetan wird. Also es ist wie so ein Denkfehler, den du eigentlich hast. Man hat vielleicht gelernt, ich darf keine Fehler machen. Und wenn du dir dann sagst, ich darf Fehler machen, denkst du ja, was für ein Scheiß, das habe ich ganz anders gelernt. Das ist eigentlich wie so eine Autobahn, ja, die über so viele Jahre befahren wurde. Und natürlich nimmst du dann immer automatisch diese Autobahn, anstatt irgendwie dir selbst einmal zu glauben, ich darf Fehler machen, anstatt ich darf keine Fehler machen.
Und wie überschreibe ich das? Indem ich es einfach ganz, ganz konsequent täglich über einen sehr langen Zeitraum mir immer wieder sage.
Ja, genau. Also deswegen bei mir auch zum Beispiel dieser Jahreskurs und auf diesen verschiedenen Ebenen arbeiten ist der Schlüssel. Also ich habe ja auch so ein Beratungskonzept, das ich an meine Studentin in meiner Akademie vermittle. Da bilde ich aus zum Elternberater.
Das hast du im ersten Podcast schon erwähnt. Vielleicht magst du es nochmal erwähnen, welche Akademie du hast von Studentinnen und Studenten gesprochen.
Genau, das heißt, es ist ein Fernlehrgang, den ich anbiete. Da kann man die Ausbildung zum bindungsorientierten Elternberater bei mir machen. Genau, und da habe ich eben das geschützte Beratungskonzept, das ich vermittle. Und da geht es darum, dass man eben auf vielen verschiedenen Ebenen arbeitet und immer erst bei den Eltern ansetzt. Und das ist eben genau das, was aus meiner Sicht seit so vielen Jahren am wirksamsten ist. Wenn wir Eltern helfen, ihre Selbstregulation zu stärken. Weil Selbstregulation ist die Basis für Bindungsfähigkeit. Ja, das kennt man vielleicht so aus den früheren Paarbeziehungen, ja, die man vielleicht hatte. Dann eskalieren irgendwie beide und jeder beschimpft sich und am Ende sind irgendwie ganz viele Brücken verbrannt, weil Menschen, die eben keine starke Selbstregulation haben, sind meistens eben auch nicht so bindungsfähig. Ja, das heißt, man kann einfach darüber so viel mehr auch in der Eltern-Kind-Beziehung bewirken. Das ist echt ein Geschenk, wenn man das lernt.
Jetzt hatten wir über die drei Ebenen gesprochen. Wir hatten die körperliche Ebene, die emotionale Ebene und die kognitive Ebene. Und bei der kognitiven Ebene waren wir gerade stehen geblieben und da ging es, also hast du schon gesagt, so mantramäßig, gewisse Sätze, die sehr wohlwollend mir selbst gegenüber sind, mir zuzusprechen. Blöde Frage, aber die kann ich auch einfach so sagen. Ich muss da nicht mich vor den Spiegel stellen.
Nein,
oder
auf jeden Fall kannst du dir einfach so sagen. Ja.
Einfach irgendwo hinsetzen, wo ich mich vielleicht wohlfühle, tief durchatmen und dann, vielleicht muss man es auch nicht immer laut sagen, wenn man sich blöd bei vorkommt, einfach, dass man es sich so im Inneren auch einfach immer wieder sagt, ich bewahre jetzt die Ruhe, was einem eben gut tut. Und gibt es darüber hinaus, über diese Sätze, Glaubenssätze, die man sich selbst sagt, gibt es da noch was auf der kognitiven Ebene?
Ja, genau. Und zwar hilft es manchmal, sich so bewusst zu machen, was wird jetzt in der Woche sein oder was wird in 10 Jahren sein, wenn ich an die Situation zurückdenke. Das hilft auch, sich einfach logisch bewusst zu machen, dass das Kind trotzdem später rechnen können wird, auch wenn es das mit den Äpfeln gerade nicht checkt. Ja, dass man sich so ein bisschen das große Ganze bewusst macht und diese Zuversicht, also das positive Denken an die Zukunft kann total helfen oder sich ganz viele logische Argumente zu suchen, warum man jetzt gerade trotzdem in Sicherheit ist und man trotzdem ein guter Elternteil ist zum Beispiel.
Ja? Also sich bewusst machen.
Es ist eigentlich gar nicht so schlimm, wie ich es gerade bewerte. Darum geht's. Ja. Ja, das ist oft so, dass wir darüber dann den sogenannten präfrontalen Kortex aktivieren. Das ist unser oberes Gehirn, einfach gesprochen. Und da sitzt unsere Vernunft und sozusagen das logische Denken. Und wenn wir uns so gute Argumente suchen, ja, für eine Situation, warum das jetzt alles hier nicht so dramatisch ist, dann wird dieser Teil im Gehirn aktiviert und dann können wir auch wieder runterfahren. Ja, das hilft zum Beispiel auch, in 2er- oder 4er-Schritten zu zählen oder was Komplexes zu rechnen, um wieder klarzukommen, weil wir dann diesen Teil im Gehirn aktivieren, der uns hilft, cool zu bleiben.
Also das heißt, wenn ich jetzt gerade nicht cool bin,
ja,
dann soll ich Die Zweierreihe aufsagen?
Die ist vielleicht zu einfach. Nimm irgendwas, was dich mehr anstrengt, ja.
Und das bringt mich dann, reguliert dann mich schon?
Auf jeden Fall.
Okay.
Ja, ja, genau. Das sind auch so kleine Tricks, so kleine Exit-Strategien. Du kannst auch zum Beispiel alle Bundesländer aufzählen mit ihren Hauptstädten. Auch sowas kannst du machen. Oder dir überlegen, was habe ich eigentlich die letzten Tage gegessen mittags. Irgendwas, was dich wirklich wieder zum Denken bringt.
Okay, das heißt also, wenn ich jetzt erkannt habe, ich mache das mit den Hausaufgaben und meinem Kind läuft nicht so gut, wir fühlen uns alle unwohl dabei, gehen wir erstmal über diese drei Ebenen. Weil die wichtigste Frage für mich ist ja wirklich, wie schaffe ich es denn dann, diese Trigger zu packen, sage ich mal so, erkennen, packen und daran arbeiten. Ist dann schon damit die Arbeit erledigt?
Nee, weil eigentlich ist ja die Basis auch dessen, dass man sich überlegt, wo kommt es eigentlich her? Und da empfehle ich dann wirklich, wenn ich so ein Thema habe, das mich in der Elternschaft sehr stresst, einfach mal professionelle Hilfe zu holen. Mhm. Wenn ich merke, ich raste immer wieder bei den gleichen Sachen aus und komme da selber irgendwie nicht so damit klar, dann ist es wirklich total hilfreich, entweder bei einem Psychologen oder in einer Beratung, auch zum Beispiel bei mir, einfach mal hinzuschauen, wo kommt es eigentlich her, weil dann ist eben oft dieser Kind-Ich-Anteil sehr laut, der in diesem Moment getriggert wird. Also dieses kleine Kind, das dann in der Situation mit dabei ist, wie ich es vorher beschrieben habe, und das dann einfach in Not ist. Also man ist in Not, wenn man selber die Nerven verliert.
Och Mensch, irgendwie auch traurig, ne? Dass man da wieder in diese Situation kommt, wenn man als Kind schon irgendwie in der Situation war, ne? Und dann.
Und kein Wunder ist es dann auch so schwer, weißt du?
Ja. Und dann überträgt man es halt im gleichen, also in einem Schritt auch noch aufs eigene Kind. Das ist ja absolut nicht, was wir wollen. Ne? Wir wollen ja, wir legen den alle Steine in den Rucksack. Das passiert ja irgendwie. Ne?
Da kann man noch so viel tun.
Man darf
unperfekt sein, definitiv.
Genau, das ist halt einfach so. Also wir wollen aber gerne, wenn schon, dann so wenig wie möglich reinpacken. Ne? Genau. Also das sollte ja irgendwie unser Ziel sein.
Deswegen Cycle Breaker sein, sage ich immer. Ja, also wirklich aus diesem Kreislauf ausbrechen. Das ist eben möglich, wenn man bei sich hinschaut und dann vielleicht auch erkennt, ah, da habe ich als Kind einfach drunter gelitten. Und ich jetzt als Beraterin oder so vermittle ich es auch meine Studentin, wir gehen da jetzt nicht voll in die Psychoanalyse rein oder so, sondern es geht wirklich um so praktische Tools für den Alltag, wie man dann auch damit umgeht. Also gerade bei der inneren Kindarbeit habe ich halt dann auch so Strategien, wie zum Beispiel, man geht aus der Situation raus, stellt sich wirklich vor, wie man sein inneres Kind an einen sicheren Ort bringt. Ja. Da hatten manche so ein Symbol wie ein Stein oder so und sagt so, hey, du ärgerst dich jetzt gerade total über die Situation, es fühlt sich alles wieder so scheiße an wie früher. Du darfst jetzt hier bleiben und ich gehe als erwachsene Person wieder zurück in diesen Raum und ich werde das jetzt wuppen.
Irgendwie das kann ich mir jetzt gut vorstellen. Das ist so für mich, also kommt näher an mich ran, sage ich mal, als so mir so ein Mantra, als so ein Glaubenssatz.
Da ist auch jeder anders.
Zu sprechen, ja. Ne? Das kann ich mir irgendwie ganz gut vorstellen, dass man das so ganz sich bewusst macht, dass man jetzt gar nicht im Hier und Jetzt gerade reagiert, sondern irgendwo die Reaktion vor, weiß ich nicht, je nachdem wie alt man ist, 25, 30, 40 Jahre vergangen ist und wir die halt wieder auspacken. So,
ja,
ne?
Genau. Und sowas ist eigentlich relativ schnell also auch rauszufinden. Also in einer Beratung oder so erkenne ich dann zum Beispiel mit Klienten relativ schnell, daher kommt es. Dann wurde schon mal erkannt, woran liegt es. Und dann gibt es meistens eine Strategie, die dem Elternteil hilft und dann kann man da super dran arbeiten.
Genau. Und hast du noch so ein paar Tipps für meine Hörerinnen und Hörer vielleicht? Bringt es was, das aufzuschreiben? Also ist es eine Strategie, dass wenn ich so einen Abend habe oder so einen Tag habe, wir haben die Hausaufgaben gemacht, wir haben gelernt, dass ich mir irgendwie aufschreibe, keine Ahnung, beim ersten Fehler nur ruhig geblieben, beim zweiten auch, beim dritten bin ich laut geworden. Also wie können wir diese Triggerarbeit noch expliziter machen?
Genau, gerne beobachten, sich selbst beobachten. Das ist eine Beobachtungsaufgabe. Da kann man wie so ein kleines Protokoll oder Tagebuch für sich schreiben und sagen, immer in Situationen ABC bin ich laut geworden. Und sich dann auch die Frage stellen, hatte das was vielleicht auch damit zu tun, dass ich einfach vollkommen erschöpft war, zu wenig geschlafen hatte? Weil oft sind die Trigger viel schneller da, wenn man im Alltag sich zu wenig um sich kümmert. Ist ja klar, ja, wenn ich jetzt dann noch zusätzlich wenig geschlafen habe, dann kann ich mich ja noch weniger regulieren. Das heißt auch, sich dann gerne zu reflektieren und zu sagen, warum ist es heute wieder so schlimm gewesen? Okay, die Nacht war schwer oder ich habe zu wenig Schlaf bekommen oder ich bin gerade total am Limit, ich muss mich gerade entlasten, bin erschöpft. Ja, dann sind halt die Trigger viel schneller aktiv. Ansonsten kann man es ganz gut handeln. Deswegen kommen die Trigger auch viel mehr, sobald man Kinder hat, wenn man da ja oft an dieser Überlastungsgrenze ist.
Ja, das stimmt.
Ja,
ja klar, Martin.
Viele sagen ja, ey, ich war voll entspannt, bis ich Kinder bekommen habe und plötzlich bin ich irgendwie so eine Furie, ich erkenne mich gar nicht wieder.
Ja, weil aber auch der Alltag ja wirklich ein komplett anderer ist. Also auch Paarbeziehungen, das ist ja bei Paarbeziehungen auch schon so, dass nicht nur einfach ein Kind jetzt kommt und das Leben sich ein bisschen ändert. Nee, es ist eine andere Paarbeziehung, eine komplett andere als vorher. Es ist ja ein komplett irgendwie ganz andere Strukturen. Aber ich musste eben, als du das gesagt hast, mit dem, dass man einfach nur so selber guckt, wie geht's mir gerade, wie fühle ich mich? Ich hatte da einen total schönen Podcast auch mit Nora Imlau. Mhm. Und die hatte, da ging es irgendwie, der Podcast-Titel ist, glaube ich, Bindung ohne Burnout. Mhm. Und da will ich das Beispiel nochmal für alle, die den Podcast nicht gehört haben. Die hat auch ein ganz schönes Beispiel gebracht, nämlich die, wie hat sie es genannt, die Ampel, die eigene innere Ampel, dass ich also einfach immer kurz mich selbst überprüfe. Bin ich noch grün? Mhm. Merke ich vielleicht, wir sind schon irgendwie Richtung Orange oder bin ich vielleicht schon im roten Bereich? Mhm. Dass man einfach immer mal so eine auf sich selbst einen Moment schaut und überlegt, ne, das, bevor wir die Hausaufgaben machen, bevor wir lernen, bevor wir vielleicht auch so banale Dinge machen, wie mit dem Kind zu backen. Mhm. Also selbst so was Banales kann ja, wenn du halt im dunkelorangen Bereich bist nach der Arbeit und nachdem du einkaufen warst und Streit hattest mit irgendjemandem, deinem Partner, keine Ahnung. Wenn du dann noch sagst, ich bin im dunkelorangenen Bereich, wir backen aber jetzt noch, dann führt ja der erste Löffel Mehl, der irgendwie daneben geht, bist du ja schon, oh Gott, okay, gut, komm, ich mach's weg, aber ja, ich mach das jetzt schon. Und das finde ich irgendwie auch ein ganz schönes Bild, dass man selber bei allem einfach immer so ganz kurz sich hinsetzt und sich fragt, habe ich die Ressource gerade dafür?
Oder ist die Grenze dann auch schon überschritten? Also es hat Selbstregulation hat natürlich auch ganz viel mit Grenzen setzen zu tun. Ja, und die Grenzen sind halt nicht jeden Tag die gleichen. Ja. Je nachdem, was uns eben auch so ansteht. Und dann dürfen wir Kindern auch sagen, das finde ich ein wunderbares Beispiel, du, also heute packe ich es einfach nicht mehr, dass noch Besuch kommt. Ja, du darfst gerne deinen Freund morgen einladen, nur heute ist es mir zu viel, weil ich habe auch Kopfschmerzen und das bedauere ich jetzt zwar, ich weiß, du hättest deinen Freund so gern gesehen, ja, und gleichzeitig machen wir es dann einfach morgen, nur ich habe heute die Kraft dafür nicht mehr. Also ich finde, sowas dürfen wir Kindern auch zumuten, damit sie auch viel über die eigenen Grenzen auch lernen. Und was dazu ganz gut passt, ich habe zum Beispiel immer mit meinen Klienten, mit denen ich arbeite, immer noch die Strategie, so Emotionschecks tagsüber zu machen. Immer wenn ich zum Beispiel auf Toilette bin, wenn ich die Spülmaschine ausräume, ja, dass man sich so kleine Post-its vielleicht auch irgendwo hinmacht, einfach so als Reminder einmal kurz in sich reinzufühlen. Weil man ist ja meistens in diesem Hamsterrad des Alltags gefangen und kommt gar nicht mehr mit dem eigenen Körper in Verbindung. Und drum ist auch Achtsamkeit eben gerade vorbeugend so extrem gut für die Selbstregulation. Dass wir bewusst rausgehen in die Natur, viele Spaziergänge machen, bewusst den Atem verlangsamen, wenn wir zum Beispiel spazieren gehen oder auch wahrnehmen, was wir alles Schönes sehen, also mit allen Sinnen die Welt wahrnehmen.
Das heißt,
das
Handy
reguliert
auch mal weg.
Total. Oh ja, Handy unbedingt weg.
Genau, also einfach mal spazieren gehen, weil das beobachtet man ja selbst, also nicht nur bei anderen.
Ja.
Da sind wir jetzt auch mal ehrlich zueinander. Wir packen ja mittlerweile, egal wo wir sind, im Wartezimmer, ich check nochmal eben das, ich mache nochmal eben dieses, jenes. Achtsam sein ist, du meinst damit auch einfach mal wirklich achtsam in der Situation sein. Ich bin im Wald, jetzt höre ich auf die Geräusche im Wald, ich atme mal ganz bewusst den, was weiß ich, Duft ein oder...
Das liebt das Nervensystem, dann ist man viel regulierter. Mhm. Also das hilft dem eigenen Nervensystem und dadurch kann ich halt auch mein Kind besser co-regulieren. Mhm. Und genau diese Dinge braucht unbedingt unser Nervensystem, die Ruhe, die Natur, die Achtsamkeit.
Post-its auf dem Klo habe ich jetzt gelernt.
Leuchtende Post-its überall, sich in sich reinzufühlen und zu gucken, wie geht es meinem Körper gerade.
Also ich stehe dann einfach nur drauf, wie fühle ich mich gerade?
Ja, genau, zum Beispiel.
Und dann stellst du dir automatisch
die Frage. Da mache ich immer einen Unterschied zwischen Körperempfindung und Gefühl. Ja, weil ich merke vielleicht einen Druck auf der Brust und ignoriere das die ganze Zeit und irgendwann kommt dann die Wut in vollem Karacho. Obwohl ich immer weiß, wenn dieser Druck da ist, reicht es eigentlich schon, ist die Ampel schon, wie Nora Imlau sagen würde, auf Rot. Mhm. Ja. Und das hilft dann einfach, weil ich dann die Körperwahrnehmung darüber stärke.
Das heißt, wir haben jetzt langfristige Übungen über die Post-its, dass man sehr, was haben wir alles gesagt? Oh, es war so viel.
Genau, ja genau. Also die verschiedenen Ebenen, das ist auch tatsächlich etwas, was auch in der Akutsituation
genau,
hilft.
Genau, das wollte ich gerade auch nochmal unterscheiden.
Und gerne auch langfristig, also kurzfristig kann man es auch präventiv einsetzen. Man kann sich regelmäßig ausschütteln, wenn man merkt, man ist mit der Ampel auf Rot. Mhm. Man kann regelmäßig kaltes Wasser über die Arme laufen lassen, wenn ich merke, ich bin gerade so angespannt. Also man kann dann eigentlich schon starten, präventiv und natürlich dann manchmal auch, wenn es schon zu spät ist.
Mhm, weil also, das finde ich, glaube ich, irgendwie das am allerwichtigsten. Also die langfristigen Dinge, die können wir uns, glaube ich, alle bewusst machen jetzt nochmal, dass wir einfach insgesamt achtsamer sind, dass wir uns die Frage öfter im Alltag stellen, wie geht's mir denn? Dass wir uns sagen, ich mache meinen Job gut und dann immer wieder diese Sätze sagen, ich bin ruhig, ich bin der Erwachsene, ich, ne, so. Und dann haben wir aber noch diese Situation, wo ich akut und jetzt im Moment sofort reagieren muss. Und da haben wir dann die drei Ebenen, ne, auf die wir uns dann einfach verlassen können, sage ich mal.
Ja, wichtig ist halt auch, die Situation zu unterbrechen. Ja, weil man denkt dann manchmal, muss es jetzt sofort lösen. Die Hausaufgaben müssen jetzt fertig gemacht werden. Das ist ja auch so ein Ding von Eltern. Man wird irgendwie Eltern und dann muss man irgendwie für alles plötzlich eine Lösung haben. Ja, und ich sage ganz oft zu Eltern, ihr dürft auch später eine Lösung finden. Das ist okay, wenn an dem Tag, zu dieser Uhrzeit die Hausaufgaben nicht gemacht werden. Und das ist auch total okay, wenn dein Kind mal ohne Hausaufgaben dahin geht und selber die Erfahrung macht. Dadurch werdet ihr alle noch überleben. Also es ist nicht überlebensnotwendig. Und dann macht das Kind selber die Erfahrung, dass die Lehrkraft vielleicht sagt, wo sind deine Hausaufgaben? Also auch sowas ist total in Ordnung. Mhm. Ja, dass man sich einfach bewusst macht, es muss jetzt nicht sofort die Lösung her. Ich darf jetzt erstmal den Raum verlassen und mich kurz um mich kümmern. Wichtig finde ich immer, den Kindern dann zu sagen, ich kümmere mich jetzt um mich, dass die sich nicht bestraft fühlen.
Ja, und dass die auch irgendwie daraus lernen, ne? Also dass die auch sehen, ah, okay, wenn ich mit einer Situation oder wenn Mama, Papa mit der Situation jetzt gerade, wir nennen es jetzt mal überfordert ist oder gerade einfach wütend wird, ah, so macht sie es also. Mhm. Ah, sie atmet, sie geht raus, er guckt kurz aufs Post im Klo, keine Ahnung. Das ist ja auch wichtig, dass sie das dann so lernen.
Ich kenne ganz viele Kinder, die zu ihren Eltern sagen, die ich so begleite, Mama, ich glaube, du solltest jetzt tief durchatmen und ich glaube, es ist gut, wenn du dir kaltes Wasser jetzt über die Arme laufen lässt. Es ist total süß, weil die das ja beobachten und dann natürlich am Vorbild lernen und da glaube ich, regelmäßig lachen wir so sehr in unseren Zoom-Sessions, weil die Kinder halt so schnell lernen. Das ist
aber
so wunderschön.
Es ist ja so gut, weil wir haben ja gerade eh schon gesagt, es werden Steine in diesem Rucksack landen. Wie gut, dass dann auch gleichzeitig noch die Mechanismen drin landen, wie ich mit diesen Steinen denn dann umgehen kann.
Genau.
Das ist doch mega, mega gut. Also deswegen perfekt. Die Sache ist, weißt du, du hast jetzt eben so gesagt, ja, wir können auch mal sagen, es ist okay, dass die Hausaufgaben später gemacht werden. Das ist ja genau entgegen dem, was wir, bevor wir Eltern geworden sind, ja beigebracht bekommen haben. Mhm. Die ganze Zeit. Also im Studium, Abgabe, Deadline, dann rutschst du in den Job. Du musst pünktlich sein, du darfst nicht zu spät kommen, außer du hast natürlich die Gleitzeit, dann ist es alles ein bisschen einfacher. Aber Deadline hier, Meeting da, Abgabe, dann noch diese Leistungsgespräche oder leistungsgekoppelte Bonuszahlungen.
Kein Wunder, haben so viele Menschen Burnout.
Ja, kein Wunder. Und also wie schwierig ist das, wenn du so die ganze Zeit lebst, bei deinem Kind dann zu sagen, ach komm, jetzt essen wir erstmal ein Eis, lassen Hausaufgaben Hausaufgaben sein, machen wir eine halbe Stunde.
Genau, die Sachen finde ich total wertvoll, die du nennst und natürlich auch, wie man es als Kind erlebt hat in der eigenen Biografie. Da ist es halt auch schon oft so, dass man schon als Kind recht früh sehr viel Verantwortung bekommen hat. Manchmal auch unbewusst, weißt du, so manipulativ, so du bist verantwortlich für meine Gefühle, meine Bedürfnisse, dass Eltern zum Beispiel Schuldgefühle gemacht haben oder so. Dann habe ich natürlich auch immer als Erwachsene den Eindruck, ich muss alles immer sofort lösen, ich muss die Verantwortung tragen, weil ansonsten bin ich schuld. Ja, das haben ganz viele, vor allem Frauen.
Oh Mann, und wie kriege ich das in den Griff?
Ja, auch wie gesagt, ein langer Prozess, hinschauen, wo kommt es genau her, also innere Kindarbeit. Also was ich zum Beispiel viel mache, ist dann in den Beratungen oder auch auf der Bindungsinsel, wo ich einen Jahreskurs hier anbiete, da mache ich das so, dass wir zurückgehen auch in die Situationen von früher.
Und das heißt gucken, Rollenspiele was das, oder
wie? Ja, das ist im Grunde wie so eine Meditation, die man macht. Und ich gehe dann zum Beispiel mit der Mutter nochmal in die Situation aus der Kindheit und sage, guck mal, was hättest du da gebraucht? Und du hättest verdient gehabt, dass da jemand da ist. Und das war zu viel Last, die du getragen hast als Kind. Du warst ein Kind und du hättest jemand gebraucht, der das für dich trägt. Ja, also so. Und dann kriegt die Person ganz viel Einfühlung und ganz viel wird darüber geheilt, indem man diese Gefühle aus der Kindheit ernst nimmt. Und dann werden manchmal sogar solche Triggerpunkte ganz gut gelöst und man ist nicht mehr so schnell auf 180. Das ist echt spannend.
Ja, sehr schön. Haben wir irgendwas vergessen?
Ich glaube nicht, nee. Also ich könnte da stundenlang drüber sprechen.
Ja, geht mir genauso, aber keiner will stundenlang, glaube ich, zu.
So ist es, es reicht, glaube ich, für
Eltern
alle.
Eltern haben keine Zeit, sie müssen doch noch Hausaufgaben machen und sie müssen doch noch lernen.
So ist es,
wir haben keine Zeit. Nee, ich finde, wir haben schon mal echt schöne Strategien jetzt oder Informationen, Tipps einfach an die Hand gegeben. Ich finde, das war schon ganz gut. Wir haben welche für die langfristig, dass wir uns das bewusst machen. Es gibt Dinge, die müssen wir einfach langfristig immer und immer wieder machen. Dann verinnerlicht man die auch. Da bin ich auch jemand, die es, glaube ich, erst noch lernen muss, dass man wirklich so dranbleiben muss. Und wir haben Tipps, wie es kurzfristig ist. Und das sind ja wirklich ganz einfache. Also kaltes Wasser über die Arme, das geht so schnell. Mal eben sich aus der Situation nehmen, das innere Kind mal ganz kurz in die Küche bringen und als Erwachsene zurückkommen. Mega gute Vorstellung, gefällt mir total gut. Nehme ich auch mit nach Hause jetzt.
Ja.
Und wer noch mehr Input braucht, ich habe es im ersten Podcast schon gesagt, bitte, bitte, geht einfach. Du hast schon auch, glaube ich, vorhin schon mal selber gesagt, du hast super viel kostenfreien Input auch auf deiner Webseite. Ihr könnt auf Instagram könnt ihr gucken. Ich packe das auch wieder in die Shownotes. Hört auch gerne mal in unseren ersten Podcast rein. Da ging es speziell um die Einschulung, was das mit Kindern macht und damit wir sie auch ein bisschen besser verstehen, warum sie jetzt so impulsgetrieben sind und auch manchmal vielleicht wütender oder wieder einnässen. Alles kann alles normal sein. Deswegen könnt ihr auch gerne da nochmal reinhören. Ich würde sagen, dann haben wir jetzt die Selbstregulation und die Triggerpunkte. Haben wir auch noch ein paar Tipps gegeben, oder?
Einmal hoch und runter, genau.
Einmal hoch und runter. So, vielen lieben Dank, Martina. Es war total schön. Und wer weiß, vielleicht hören wir uns auch noch ein drittes Mal mehr. Wer weiß, was mir jetzt noch einfällt.
Würde mich sehr freuen. Ja, danke, dass ich nochmal da sein durfte.
Sehr, sehr gerne.
So, das war's für heute. Das war Was ein Kinderkram, der Joy-Podcast für euch von mir, eurer Elli. Damit ihr absolut nichts verpasst, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Insta. Ich freue mich auf euch.
Mami, komm bitte. Was?